NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Es ist ein Buch, auf das viele, die mit Israel solidarisch sind, lange gewartet haben. Nicht, weil der Autor Hamza Hovidi die israelische Kriegsführung in Gaza gutheißen würde, das tut er definitiv nicht, sondern weil er eine authentische palästinensische Stimme ist, die die Verhältnisse unter der Hamas in Gaza vor dem Krieg aus eigenem Erleben schildert. Hamza Hovidi schrieb sein Buch »Muscheln am Strand von Gaza – Erinnerungen an ein zerstörtes Land« in Deutschland, wo er seit etwas über 2 Jahren lebt. Er verließ Gaza im August 2023, 2 Monate vor dem Massaker der Hamas im Süden Israels. Nach zweimaliger Verhaftung und mehreren Wochen Folter, weil er sich an Protesten gegen die schlechten Lebensbedingungen beteiligt hatte, ging er unter schwierigen Bedingungen über die Grenze nach Ägypten, als seine dritte Verhaftung drohte. Hamza Hovidi ist heute 29 Jahre alt. Er wurde 1997 im, wie er schreibt, schönsten Viertel von Gaza Stadt geboren, mit hübschen Häusern nah am Strand. Sein Vater war technischer Berater der Stadtverwaltung. Seine Eltern hatten sich in Zeiten, als Gaza noch nicht geschlossen war, in England kennengelernt. Sie lehnten beide die Hamas ab, ohne aktiv zu sein. Die Familie hatte früher ein Hotel betrieben, das viele Israelis besuchten. Hamza Hovidi spricht inzwischen schon recht gut Deutsch, wollte das Interview aber lieber auf Englisch geben, womit er sich sicherer fühle. Auf Einladung von Armin Laschet nahm er bereits an der Feierstunde des Deutschen Bundestages zum Holocaust-Gedenktag teil, hat aber immer noch keinen sicheren Asylstatus in Deutschland und ist von Abschiebung bedroht. Hamza Hovidi, Sie schreiben, dass Sie, als Sie im Flüchtlingslager in Griechenland waren und die Bilder vom Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 im Netz auftauchten, Sie sich sofort erinnert fühlten an alte Bilder, die Sie schon kannten, die Sie schon gesehen hatten. Was für Bilder waren das?
Sie waren von dem Massaker, das die Hamas 2007 verübte gegen die palästinensische Autonomiebehörde bzw. gegen die Fatah-Partei in Gaza, als sie, also die Hamas, mit einem blutigen Putsch die Kontrolle in Gaza übernahm. Es ähnelte dem, was wir am 7. Oktober 2023 sahen. Menschen, die hinter Motorrädern hergeschleift wurden. Menschen, die versuchten, sich vor der Hamas zu verstecken. Menschen, die auf den Straßen ihre Uniformen auszogen, hoffend, dass sie so die Gräueltaten der Hamas überleben würden. Als ich also die Bilder vom 7. Oktober sah, dachte ich, wie ähnlich das war. Der einzige Unterschied war, dass es sich 2007 gegen Palästinenser richtete. 2023 ging es gegen Israelis und fast jeden, der an diesem Tag in der Nähe der Kibbuzim war.
Sie wurden in Gaza 2-mal inhaftiert, 2019 und 2023, weil Sie mit anderen protestiert hatten. Wogegen genau protestierten die Menschen? Was forderten Sie?
Ich war Teil einer Bewegung, die sich Wir wollen Leben-Bewegung nannte und die mit keiner politischen Partei verbunden war. Es war ein zivilgesellschaftlicher Protest. Wir forderten einfach nur 2 Dinge von der Hamas. Erstens wirtschaftliche Verbesserungen wegen der Korruption und allem, worunter die Menschen litten. Und zweitens Wahlen, denn in Palästina hatten wir keine Wahlen seit 2005. Und wir wollten wissen, was es heißt, eine Regierungsalternative wählen zu können.
Sie schreiben in Ihrem Buch immer wieder über die massive Korruption in Gaza. Wo haben Sie die vor allen Dingen bemerkt?
Es gibt fast überall Korruption, zum Beispiel wenn es um Jobs geht. Man kann im öffentlichen Sektor keine guten Jobs bekommen, wenn man nicht mit der Hamas verbunden ist. Sie merken es bei der Vergabe von Stipendien und dabei, wie offizielle Positionen vergeben werden. Das war das eine. Das andere war, nach jedem Krieg, den es in Gaza vor dem 7. Oktober 2023 gab, konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie Hilfsgüter, die hereinkamen, in Lagerhäuser der Hamas geschafft wurden. Und 1 oder 2 Tage später wurden sie auf dem Schwarzmarkt sehr teuer verkauft.
Wegen des Krieges 2008 in Gaza, da waren Sie 11 Jahre alt und Sie hatten große Angst, begannen Sie, Juden und Israel zu hassen. Wodurch kamen Ihnen Zweifel an dieser Sicht?
Ich würde sagen, dass mein Weg, mich zu entradikalisieren, ungefähr 2015 begann. Es hatte damals nichts mit Israel zu tun, sondern ich wurde insgesamt kritisch. Und Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe, haben auch dazu beigetragen, wie die Erfahrung, von der Hamas ins Gefängnis gesteckt zu werden. Das ging immer weiter. Und was mir am meisten half, mich zu entradikalisieren, waren die Gespräche mit dem sogenannten Feind, nämlich in diesem Fall Israel oder Juden.
In this case it's Israel or the Jews.
Also Sie hatten Kontakt mit Israelis per Internet?
Ja, ich begann tatsächlich irgendwann, mich mit Israelis auszutauschen. Und das half mir, mit der Idee zu brechen, dass auf der anderen Seite nur Dämonen sind, die uns alle nur vertreiben oder ermorden wollen. Denn viele Menschen in Gaza glauben an so eine Idee.
Sie schreiben, dass selbst Lesen oder ein Mädchen zu lieben und sie zu treffen Akte des Widerstands waren in Gaza. Wie meinen Sie das?
Ich meine, dass es sehr gefährlich sein würde, ein Mädchen zu treffen außerhalb einer ehelichen oder einer Familienbeziehung. In manchen Jahren konnte man in Gaza dafür eingesperrt werden und viele meiner Freunde wurden wegen so etwas verhaftet. Auch durch die gesellschaftliche Sicht auf außereheliche Beziehungen war es nicht nur gefährlich für den Mann, sondern auch für das Mädchen, das so eine Beziehung begann.
Dangerous not only for the man, but also for the girl who's entering such a relationship.
Sie haben das Massaker der Hamas im Süden Israels immer wieder verurteilt und sich mit israelischen Geiseln solidarisiert. Was waren und sind denn die Reaktionen darauf in der pro-palästinensischen Community?
After the atrocities immediately and when I condemned it, I still remember the huge backlash that I faced back then and how.
Nach den Gräueltaten und als ich sie unmittelbar danach verurteilte, erinnere ich mich gut an den enormen Gegenwind, dem ich ausgesetzt war. Ich wurde kritisiert und sogar bedroht wegen meiner Positionen. Aber jetzt, 2-3 Jahre später, sehe ich, dass Menschen ihre Meinung auch ändern und immer mehr Menschen verurteilen, was die Hamas tat. Und ich bin stolz und glücklich, dass ich der erste Palästinenser war, der das tat. Und ich bedauere es nicht.
I'm proud and happy that I was the first Palestinian to do such a thing and I don't regret it.
Sie haben auch die israelische Kriegsführung in Gaza scharf kritisiert und immer wieder ein Ende des Krieges gefordert. Israel sagte, es könne nicht anders Krieg führen, weil die Hamas Zivilisten als Schutzschilde benutzt. Was sagen Sie dazu?
I would say that I'm not a military expert, but Israel had some alternatives.
Ich würde sagen, ich bin kein Militärexperte, aber Israel hatte Alternativen. Eine wäre gewesen, die Zivilisten in eine sichere humanitäre Zone zu bringen, vor so einem Krieg. Das geschah nicht. Sie hätten die Leute in die Westbank oder in den Negev oder in eine Stadt im Gazastreifen bringen können, die sie nicht angreifen, um so viele Zivilisten wie möglich zu retten. Aber das war nicht der Fall. Unglücklicherweise sahen wir in den vergangenen 2 Jahren eine Politik kollektiver Bestrafung. Jetzt gibt es sogar Forderungen israelischer Politiker, die Bevölkerung von Gaza gewaltsam zu vertreiben in andere Staaten.
Sie haben immer noch kein Asyl in Deutschland, können immer noch nach Griechenland abgeschoben werden, über das Sie kamen. Sie sagten einmal, Sie fürchten das sehr. Was wäre daran für Sie gefährlich in Griechenland?
Ich war in Griechenland, bevor ich es nach Deutschland schaffte. Und ich sah in den Flüchtlingslagern und auch in den Städten, wie viele Menschen dort sind, die zu Hamas gehören. Menschen, die ich aus Gaza kannte. Menschen, die Teil der Hamas-Polizei gewesen waren oder anderer Kräfte aus dem Hamas-Umfeld. Sie erhielten Asyl in Griechenland. Einige von ihnen bedrohten mich im Flüchtlingslager oder außerhalb. Und vorigen Samstag nahm die griechische Polizei einen Hamas-Agenten fest. Er hatte Asyl bekommen und einen Terroranschlag auf ein israelisches Schiff vorbereitet, das in Griechenland ankommen sollte. Ich würde sagen, wenn ich nach Griechenland abgeschoben würde, wäre ich in großer Gefahr, da ich auf der Liste der Hamas in Gaza stehe. Und sie würden versuchen, diesbezüglich etwas zu unternehmen in Griechenland.
Try to do something about it in Greece.
Ihr Buch ist unglaublich gehaltvoll und spannend, anschaulich und sehr wichtig. Warum haben Sie es auf Deutsch geschrieben und nicht auf Englisch oder Arabisch?
The short answer to this question is because I live in Germany and I want to be.
Die kurze Antwort ist, weil ich in Deutschland lebe und weil ich Teil dieser Gesellschaft sein möchte. Ich möchte etwas beitragen und durch meine eigene Erfahrung kann ich den Lesern so viel Details wie möglich vermitteln über das Leben in Gaza, um daraus eigene Schlüsse zu ziehen, welche Art Lösung sie sich für den Konflikt vorstellen. Es war meine Art, dem Land zu danken.
They want to see as a resolution for the conflict, so it was my way of saying thank you to the country.
Hamza Hovidi, vielen Dank für das Gespräch. Ihr sehr lesenswertes Buch Muscheln am Strand von Gaza, Erinnerungen an ein zerstörtes Land, ist erschienen bei Fischer und kostet 24 Euro. Als Musik haben Sie sich ein Chorstück aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach gewünscht, nämlich Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Was lieben Sie an dem Stück und wann haben Sie Bach für sich entdeckt?
Yeah, so I discovered Bach, I would say some time ago.
Ich entdeckte Bach vor einiger Zeit online. Und was ich an seiner Musik liebe, ist, dass ich sie verstehe, ohne eine Musikschule zu besuchen. Ich fühle einfach, wie meine Seele mitgeht mit diesem Stück. Deshalb höre ich es gern.
Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Das war ein Auszug aus einem Chorstück der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Sie hörten eine Aufnahme der Radiophilharmonie des NDR mit dem NDR-Chor und dem Knabenchor Hannover unter der Leitung von Andrew Manzi. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Kabarettist Dieter Nuhr ist mit dem Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland ausgezeichnet worden. Nur sei standhaft in seiner Haltung zu Antisemitismus und Israel und halte damit den Kolleginnen und Kollegen einen Spiegel vor, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster bei der Preisverleihung. Der Autor Ahmad Mansur würdigte Nur in seiner Laudatio als Kabarettisten, der den Mut habe, Themen zu denken, die kaum noch jemand anzusprechen wage. Nur selbst sagte, der Preis mache ihn stolz. Es sei zugleich etwas gruselig, dass man einen Preis dafür bekomme, kein Antisemit zu sein. Nur beklagte in seiner Dankesrede zugleich den vorhandenen Antisemitismus in der Kulturszene. Mit dem Leo-Beck-Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die sich nach Ansicht des Zentralrats in herausragender Weise um die jüdische Gemeinschaft verdient gemacht haben. Am diesjährigen Anne-Frank-Tag haben sich mehr als 126.000 Schülerinnen und Schüler aus 843 Schulen in Deutschland beteiligt. Das ist dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin zufolge ein Rekord. Zum 10-jährigen Bestehen des Aktionstages gegen Antisemitismus zeige sich nach wie vor, dass Anne-Frank großes Identifikationspotenzial für junge Menschen habe, sagte die Direktorin der Bildungsstätte Deborah Schnabel. Gleichzeitig warnte sie davor, dass die sozialen Medien zunehmend mit Antisemitismus überschwemmt würden. Welche Auswirkungen die Flut antisemitischer Codes auf das Geschichtsbild junger Menschen hätten, sei noch nicht einmal ansatzweise erforscht. Aktuell erlebten wir, dass sowohl rechtsextreme als auch islamistische und linke Gruppen antisemitisch agierten, antisemitische Narrative und Codes aber zugleich in der sogenannten Mitte der Gesellschaft fest verankert seien. Das Sarah-Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben in Kassel bewertet die Konsequenzen, die aus dem Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 15 vor 4 Jahren gezogen wurden, positiv. Die Einführung eines Verhaltenskodexes wie auch eines wissenschaftlichen Beirats betrachte sie als wichtige und richtige Konsequenzen aus den antisemitischen Vorfällen, sagte die Referentin des Zentrums Gabriela Katz. Gleichzeitig halte sie die Vorstellung für wenig realistisch, antisemitische Vorfälle pauschal verhindern zu können. Entscheidend werde sein, einzelne künstlerische Positionen, Werke und Beteiligte differenziert und verantwortungsvoll zu betrachten. Die Berufung der Kuratorin des New Yorker Guggenheim-Museums Naomi Beckwith als neue künstlerische Leiterin begrüßt das Zentrum für jüdisches Leben ausdrücklich. Dies sei eine Bereicherung für die Stadt. Der 52. Frauenort in Niedersachsen soll an die jüdische Philosophin Hannah Arendt erinnern. Die Stadt Hannover und der Landesfrauenrat wollen sie damit in ihrem 120. Geburtsjahr würdigen, teilte der Landesfrauenrat mit. Die Philosophin wurde in Hannover geboren. Als Jüdin verließ sie Deutschland nach der Machtergreifung der Nazis und emigrierte später in die USA. Bekannt wurde Arendt durch ihr Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«, in dem sie Entstehung und politische Merkmale des Antisemitismus analysiert. Für Aufsehen sorgte sie mit ihrem Bericht über den Jerusalemer Prozess gegen den früheren SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann 1961, in dem sie den Begriff der Banalität des Bösen prägte. Niedersachsens Gleichstellungsminister Philippi sagte als Schirmherr der Frauenorte, es sei der Initiative ein Anliegen, die prägenden Ansichten Hannah Arendt sichtbar zu machen. Gerade heute sei ihr kritischer Blick auf Macht und Gesellschaft aktueller denn je. Der Frauenort zu Hannah Arendt wird am 28. Juni offiziell eröffnet. Im Jüdischen Museum Rendsburg wird am kommenden Wochenende eine Comic-Ausstellung unter dem Titel »Wie geht es dir?« eröffnet. 48 Künstlerinnen und Künstler wenden sich in Comics gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus, teilte die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf mit. Die Werke basierten auf Gesprächen mit Menschen, deren Leben durch den Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 und die anhaltende humanitäre Katastrophe im Gazastreifen geprägt seien. Die künstlerischen Arbeiten würden von jüdischen Perspektiven, von Verunsicherung und Bedrohung in Deutschland, ebenso wie von ansteigender Muslimfeindlichkeit und anderen Formen von Rassismus erzählen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Jehoshua Arendt aus Frankfurt.
In unserem Wochenabschnitt werden Kundschafter in das Land Kanaan geschickt. Nach 40 Tagen kehren sie zurück und berichteten nicht nur Mose direkt, sondern dem ganzen Volk Israel. Denn, wie Rabbiner Samson Raphael Hirsch erklärt, war ihr Bericht sofort eine Anklage Moses und Aarons in Gegenwart des Volkes. Sie wollten nicht ins Land ziehen, obwohl sie auch die Früchte und den Reichtum des Landes priesen. Kaleb versuchte noch zu intervenieren, wie es in der Tora heißt, »Wir können wohl hinaufgehen und es in Besitz nehmen, denn wir sind ihm wahrlich mächtig genug.« Die Männer aber, welche mit ihm hinaufgewandert waren, sagten, »Wir können nicht gegen dieses Volk hinaufziehen, denn es ist uns zu stark«, und brachten nun Verleumdung des Landes unter Israels Söhnen aus und sagten, »Dort haben wir die Riesen gesehen. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und so waren wir auch in ihren Augen.« Alle Versuche von Kaleb und Josua, das Volk umzustimmen, scheitern aber durch den schlechten Einfluss der anderen 10 Kundschafter. Die Angst nimmt überhand. Gott ist es offensichtlich leid, die vielen Klagen zu hören und verkündet, dass die Menschen 40 Jahre lang in der Wildnis leben werden. Jedes Jahr steht symbolisch für einen Tag, an dem die Kundschafter das Land ausspioniert hatten. Letztlich werden alle, die Ägypten verlassen haben, in der Wüste sterben und das Land Israel nie betreten. Die Strafe klingt erstmal sehr drastisch. Im Vergleich mit einer anderen Geschichte aus der Tora ist die Reaktion Gottes allerdings verständlich. Die Kundschafter waren nämlich nicht die ersten, die ins Land Israel geschickt wurden. Ganz am Anfang der Tora fordert Gott Abraham auf: Ziehe hinweg aus deinem Land, von deinem Geburtsort und von deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Die Verbindung der beiden Geschichten wird im Hebräischen ersichtlich, denn das Ziehe hinweg von Abraham, Lech Lecha, und das Entsende du dir von Mose an die Kundschafter, Schlach Lecha, klingen sehr ähnlich. Abraham kannte weder den Namen des Landes noch dessen Beschaffenheit, und trotzdem ging er, ohne seine Mission oder Gottes Absicht in Frage zu stellen. In beiden Fällen geht es darum, von einem Land in ein anderes zu gehen, von der Knechtschaft zur Freiheit. Abrahams Entscheidung, den Anweisungen Gottes zu folgen, basiert jedoch auf tiefem Glauben und Vertrauen. Das war bei den Kundschaftern offensichtlich nicht der Fall. Der Streit von Josua und Kaleb mit den anderen 10 Kundschaftern handelt also nicht von der Beschaffenheit des Landes, sondern mehr von der des Volkes. Die Mission der Kundschafter bestand nicht darin, die Schwäche des Landes aufzudecken, sondern die Schwäche der Menschen aufzuzeigen. Damit wird auch klar, dass die Probleme, die das Volk immer wieder während der Wüstenwanderung vorbrachte, nur vorgeschoben waren. Das entscheidende Problem ist die Angst und das mangelnde Vertrauen in Gott. Und selbst die Wunder können den Kleinmut der Menschen nicht überwinden. Deshalb gibt es erstmal keine Abhilfe und keinen Einzug ins Land. Deshalb muss die Generation, die in Ägypten aufgewachsen ist und von der Sklavenmentalität dominiert wird, abgelöst werden durch Menschen, die in Freiheit geboren wurden und fähig sind, eine Beziehung zum Allmächtigen aufzubauen. Eine Beziehung, die auf einem tiefen Glauben an Gott basiert, der sich um sie kümmert. Doch zunächst spitzt sich die Situation sogar weiter zu und wird bald zu einer echten Rebellion gegen Mose und Aaron. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Arends aus Frankfurt am Main. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des Lech Lecha von Tal Koch. Übersetzt lautet der Text: Ziehe allein aus dem Land, von der Geburtsstätte und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Es singen die 3 Kantoren.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, me'artecha,
u'mimon adetecha,
u'mibet avicha,
el ha'aretz asher
ar'eka.
Lech lecha, me'artecha,
u'mimon adetecha,
Me'artzecha
u'mimoladetecha
u'mibet avicha
el ha'aretz asher areka.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.